Ja, ihr seid wirklich mutig, dass ihr gekommen seid. Ja, nach der Morgenveranstaltung, dem Gottesdienst heute Morgen und den tiefen Gedanken über Jesus Christus und dann der Informationsveranstaltung heute Nachmittag, ja, sind einige auch noch hier zum Abend gekommen, zum Gottesdienst. Und das ist mutig. Bevor ich jetzt weitergehe in der Predigt, bete ich einfach nochmal zusammen mit uns. Lieber Vater, wir sind dir dankbar dafür, dass du uns auch heute Abend diese Möglichkeit schenkst, dass es deine Gnadengeschenke sind, dass wir so zusammenkommen dürfen und dass du zu uns redest. Herr, danke, dass wir dein Wort hören dürfen. Danke, dass dein Wort so wichtig für uns ist und dass wir daraus so viel lernen können. Und wir bitten dich, dass du doch uns heute Abend sehr nahe kommst und uns das, was du uns vermitteln möchtest, es uns wirklich ins Herz legst, dass wir es begreifen und dass wir ja, dir näher kommen, Jesus. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Ja, ich habe so am Nachmittag nachgedacht. Diese Predigt heute Morgen, Jesus Christus in der Herrlichkeit oder die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus ist schon nicht einfach. Und ich dachte, es ist wahrscheinlich so, als ob ein Blinder vor uns sitzen würde und wir ihm eine Farbe rot oder blau erklären müssten. So empfinde ich es, sind wir vor dem Herrn und versuchen, Sachen zu verstehen, die größer sind, als wir in unsere Köpfe das reinbekommen können. Wir haben eine andere Dimension. Und es ist ja auch so, wir haben keine Vergleichsmöglichkeiten. Wenn wir sonst etwas erklären, dann können wir auf Sachen sehr oft zurückgreifen und sagen, ja, es ist etwa wie das oder wie das. Und zum Teil geschieht es ja auch in der Bibel, dass uns Gott und Jesus Christus mit menschlichen Begriffen erklärt wird. Aber letztendlich kann man nicht auf etwas zurückgreifen, um die Ewigkeit Gottes zu erklären, um die Größe Jesu zu erklären, weil da gibt es einfach nichts, womit man Jesus vergleichen könnte. Er ist einmalig. Man kann mit nichts vergleichen auf dieser Welt. Er ist so einzigartig, dass wir Beispiele nehmen können, Faktionen nehmen können und das vielleicht gegenüberstellen. Aber es ist nicht einfach zu begreifen, diese große Person Jesu Christi, weil wir ihn mit nichts vergleichen können. Ja, ich habe heute Morgen damit angefangen, ich werde weitermachen, aber ich möchte so das, was ich heute Morgen schon so sagte, Revue passieren lassen. Ich habe damit angefangen heute Morgen, dass Jesus einmal seine Jünger so zur Seite nimmt und er fragt sie, was sagen die Leute über mich? Wer bin ich für die Leute? Er fragt sie und sie geben das wieder. Das war wahrscheinlich die erste Meinungsumfrage in der Weltgeschichte über Jesus. Und die sagen, ja, du bist so wie Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, eine Persönlichkeit, der schon sehr herausragend war. Er hat die Taufe zur Buße gepredigt, obwohl alle da dagegen waren. Er hat ganz freimütig gesprochen. Er hat dem König Herodes gesagt, ey, was du da machst, ist falsch, dass er da eine Frau von seinem Bruder genommen hat und was weiß ich. Er hat schon ganz klar gesprochen. Und sie sagen, ja, du bist so etwa wie Johannes der Täufer. Oder andere sagten, Elia, ein großer Prophet, ein Prophet, der damals, als das Volk so in die Irre ging, da dagegen stand und ja, auf dem Berg kam er so, alle Priester zusammen, rief des Baals und dann ganz klar darstellte, dass ihre Götter tote Wesen sind, dass es nur einen lebendigen Gott gibt. Elia, ein großer Mann, für die Juden auf jeden Fall. Oder Jeremia, oder einer der Propheten, die waren alle herausragende Persönlichkeiten, die waren bekannte Persönlichkeiten in der Geschichte Israels. Und sie sagen, ja, so erklären sich Leute, wie du bist. Und ich habe auch gesagt, wenn wir heute diese Umfrage machen sollten, dann würden noch viele andere Antworten kommen. Ihr könnt ja mal auf der Straße fragen, was die Leute über Jesus denken. Es werden schon so einige Antworten kommen, die uns auch recht verwirren werden. Wenn wir den Herrn Drewermann oder sowas solche Fragen sollten, wer ist denn Jesus? Die würden dann ja Aussprüche loslassen, da würden wir nichts mit anfangen können. Also es ist dann auch eine ganz andere Dimension. Und diese Aussprüche, die versuchen irgendwie Jesus zu katalogisieren und zu sagen, ja, das ist und so ist Jesus. Aber als Jesus diese Umfrage dort machte, da kam es ihm eigentlich gar nicht darauf an, was die anderen Leute so über ihn dachten. Er geht weiter dann und er sagt, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Die Jünger, wir, ganz persönlich, du, für wen hältst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Jetzt nicht, was die Leute so sagen, sondern für dich persönlich. Wer ist Jesus für dich? Und ich denke, diese Frage, die ist halt sehr wichtig. Darum geht es heute ja noch einmal. Und ich habe dann aus dem Kolosserbrief versucht, so ein wenig die Person Jesu Christi uns vor Augen zu führen. Apostel Paulus spricht zu den Kolossern und malt ihnen ein Bild. Ich sagte schon, es ist so wie einem Blinden etwas erklären zu wollen. So versucht er uns zu erklären, wie Jesus ist. Es sind Versuche, das Göttliche menschlich darzustellen, was sehr schwierig ist. Und wir lesen in Kolosser 1, 15, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Das ist, was Apostel Paulus hier den Kolossern sagt. Diese Gemeinde in Kolosse, die war nicht vom Apostel Paulus gegründet worden. Er war da zwar auch am Rande beteiligt, weil der Epaphras sich bei ihm wahrscheinlich bekehrt hatte. Er hat ihn gehört in Ephesus, 160 Kilometer weg von Kolosse. Da hat er über Jesus wahrscheinlich zum ersten Mal gehört. Und er hat verstanden, worum es da geht. Und er war ergriffen von der Botschaft. Und er ist dann in seine Provinzstadt gegangen und hat dort das Evangelium verkündet. Und Leute sind zum Glauben gekommen. Und eine Gemeinde ist entstanden. Aber diese Gemeinde hat angefangen, Gedanken zu verfolgen, die nicht ganz so die Gedanken Gottes waren, die ein Bild über Jesus malten, das nicht mehr ganz dem der Bibel entspricht. Es war auch problematisch damals, weil die hatten ja noch nicht die Bibel, so wie wir sie haben. Die haben über Jesus wahrscheinlich nur vom Hören sagen, was mitbekommen. Vielleicht gab es schon ein Evangelium, das da hin und her gereicht wurde, vielleicht das Markus-Evangelium. Wir wissen es nicht, weil damals gab es auch keine Druckmaschinen, so wie heute. Man konnte nicht einfach so Sachen vervielfältigen oder so Computer, wo man so Sachen eintippt und dann durch den Drucker herauslässt und dann die vervielfältigen kann. Da musste alles abgeschrieben werden. Und ein Brief, den Markus irgendwo hingeschrieben hat, das dauerte, bis er dann durch die Gemeinde gegangen ist. Sie hatten wahrscheinlich nur etwas über Jesus gehört, von Apostel Paulus oder von einem der Evangelisten, die herumgereist sind. Sie hatten nicht die Bibel, wir haben sie in unseren Händen. Aber es kam dann halt, dass da Irrlehren einschlichen. Aber es ist ja auch so, egal ob wir die Bibel haben oder wenn wir sie nicht haben sollten, Irrlehren, die kommen hinein in die Gemeinde. Und da kommen komische Lehren und Leute haben interessante Gedanken, womit sie meinen, sich prahlen zu können, wo sie meinen, die sind tiefer als die Gedanken der anderen. Und das, was einfach ist, wird dadurch sehr kompliziert gemacht. Das passiert ja auch in unserer Zeit. Und Leute haben halt dort die Christen in Kolossee verwirrt. Und sie hatten ein ganz anderes Bild über Jesus gemalt, mystisch oder auch gesetzlich. Die Juden waren auch da, die haben auch noch mitgemischt. Aber letztendlich war es so, dass Jesus nicht mehr als Gott gesehen wurde. Und Apostel Paulus, als er das hörte, hat er ihnen diesen Brief geschrieben, um es klarzustellen, wer Jesus eigentlich ist. Damit sie es begreifen, mit wem sie es zu tun haben. Damit sie die Größe Jesu erkennen und aufhören herumzuspinnen und dann eigene Gedanken sich zu machen oder Interpretationen zu treffen, die dann doch nicht die göttlichen sind. Und er malt das Bild über Jesus hin und er sagt, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das Ebenbild Gottes. Er ist das Ebenbild Gottes. Darüber habe ich heute Morgen schon gesprochen. Ebenbild in diesem Fall heißt, dass er genauso ist wie der Vater. Er gibt genau das weiter, was der Vater wollte und sagte. Er ist das exakte Ebenbild des Vaters. Wir können den Vater nicht sehen. Ich habe auch heute Morgen schon gesagt, der unsichtbare Gott, der große Gott. Und ich möchte da an Mose erinnern. Mose wurde dann auf den Berg gerufen, damit er die Gesetztafeln dort empfinge, damit er mit Gott spreche. Und dann sagte er einmal, zeige mir deine Herrlichkeit. Und dann sehen wir, was da geschehen ist. Er stand in einem Spalt und dann ist Gott vorbeigezogen. Die haben vorher die ganze Zeit miteinander gesprochen, aber er konnte Gott nicht sehen. Und dann ist die Herrlichkeit vorbeigezogen und er konnte von hinten das sehen und er war überwältigt von dieser Herrlichkeit. Keiner hat Gott gesehen, lesen wir in der Bibel, aber der eingeborene Sohn, er hat ihn uns geoffenbart. Er ist das Ebenbild Gottes und er konnte ihn uns offenbaren, genau darstellen, wie er ist. Und da sagt Jesus zu Philippus, warum sagst du mir, zeige uns den Vater? Wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. Ihr müsst nicht noch eine andere Sicht des Vaters kriegen. Es gibt keine andere Sicht. Wer mich gesehen hat, ich bin die Repräsentation des Vaters, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Jesus hier ganz groß gemalt, der Erstgeborene über aller Schöpfung. Er ist der Messias. Ich habe es auch heute Morgen schon gesagt. Dieser Titel Erstgeborene war bei Rabbinern messianisch verstanden worden. Der Messias war der große Erlöser, auf den Israel gehofft und gewartet hatte. Und der Erstgeborene, den haben sie so wie Gott gesehen, der kommen sollte. Und hier wird dieser Erstgeborene uns vor Augen geführt, ganz groß. Und da wird uns auch mit Erstgeborene ausgedrückt, dass er der Höchste ist, den höchsten Rang hat. Das war der Ausdruck vom Erstgeborene. Er ist über aller Schöpfung. Und dann gehen wir zum Vers 16. Und dort wird es nochmal ausgeführt, er ist über aller Schöpfung. Was bedeutet denn das? Was heißt das, dass er über aller Schöpfung ist? Und da lesen wir, was das heißt. Da heißt es, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Hier wird Jesus als der Schöpfer dargestellt. Im Vers 15, Jesus als der ewige Gott und hier Jesus als der Schöpfer. der alles geschaffen hat, der alles, was wir um uns sehen und was wir auch um uns nicht sehen, der all das geschaffen hat. Und ich denke, das bringt dann schon eine ganz andere Dimension. Die Leute haben im Kolossee von ihm gehört, als derjenige, der auf dieser Erde gewandelt ist und der Wunder getan hat und so weiter und so fort, der letztendlich gestorben ist für die Sünder, das haben sie gehört. Aber es heißt hier, er ist nicht nur derjenige, der auf dieser Erde einmal lebte, er ist derjenige, der alles geschaffen hat. Er ist derjenige, der alles ins Leben gerufen hat, was wir überhaupt sehen. Es gibt gar nichts, was nicht durch ihn ins Dasein gerufen wurde. Er ist das lebendige Wort Gottes. Er ist das Wort, mit dem die Schöpfung entstanden ist. Darüber haben wir von Peter erst neulich gehört, als er über 1. Mose 1 und 2 gesprochen hat, wie er doch so Großes, so wunderbar geschaffen hat, wie er das Kleine so weise geschaffen hat. Alles ist durch ihn geschaffen worden. Wenn wir im Alten Testament über die Weisheit lesen, dann ist auch diese Weisheit eigentlich in Sprüche personifiziert, so ist es dieses besondere Wort. Die Weisheit ist nicht nur ein Etwas, sondern eine Person in Sprüche. Die Weisheit war bei, irgendwo habe ich es auch aufgeschrieben, bei dir von Ewigkeit her oder sowas ist da geschrieben. Und diese Weisheit, mit der alles gemacht worden ist, ist eine Person, ist Jesus Christus. Durch Weisheit ist alles erschaffen worden. Er war der, das Wort, das erschaffen hat. Er war die Weisheit, mit dem alles erschaffen wurde. Aber es ist nicht nur alles durch ihn erschaffen worden. Oder eigentlich ist es besser gesagt, in ihm erschaffen worden, sondern auch für ihn. Er hat das alles für sich gemacht. Er hat das Beste für sich gemacht. Das ganze Universum, unsere Erde, all das hat Jesus für sich gemacht. Er hat das nicht für jemanden gemacht. Er hat das für sich gemacht. Und man weiß ja, wenn man etwas baut, dann versucht man für sich das Beste zu bauen, was für andere noch ausreicht. Da hat man ganz andere Toleranz. Wenn man es für sich macht, dann macht man das schon ganz gut. Er hat für sich das Beste geschaffen. Er hat die Welt so gut wie nur möglich geschaffen. Und wenn es gut ist, es ist wirklich gut. Er hat diese Welt wirklich gut geschaffen. Und wenn wir sehen, wie alles funktioniert, ich meine, wir haben noch lange nicht verstanden, wie diese Welt funktioniert. Ich meine, die besten Wissenschaftler, die tappen noch in so vielen Fällen im Dunkeln und können sich das nicht erklären. Und dann im Kosmos, die Sterne, wie viele Galaxien gibt es? Und alle fragen sich, gibt es noch intelligentes Leben irgendwo da und was weiß ich alles. Die Menschen wissen es nicht, die können es nicht wissen, weil das so groß ist. Die Schöpfung ist so riesig groß, die können es nicht sehen. Aber Jesus weiß, was er geschaffen hat. Er weiß ganz genau, wie er es geschaffen hat. Und er hat das für sich geschaffen. Und wir lesen hier, dass er alles, was im Himmel ist, geschaffen hat. Und er hat selbst den Himmel geschaffen. Für ihn war es gar kein Problem, das zu machen. Aber er hat den Himmel geschaffen. Und da er den Himmel erschaffen hat, hat er uns auch ganz deutlich gesagt, ja, es gibt einen Himmel. Er hat uns ganz deutlich gemacht, dass es Sphären gibt, die er für uns geschaffen hat. Er hat einen Himmel für uns geschaffen, damit wir dort einmal hinkommen. Heute versucht man ja, den Himmel zu leugnen, die Hölle zu leugnen. Man versucht, alles als nicht gültig hinzustellen, weil man einfach mit Jesus und mit Gott nichts zu tun haben möchte. Aber Jesus sagt, dass er, und das lesen wir hier halt, dass er den Himmel geschaffen hat. Er hat das gemacht für sich, wo er das Zentrum ist. Und ich bin froh, eines Tages dort zu sein. Ich bin froh, dort die ganzen Helden des Glaubens, aber auch einfach die Leute, die durch den Glauben dort in die Herrlichkeit angegangen sind, die zu treffen. Und es werden Massen sein. Und wenn wir dann mit den Leuten dort ins Gespräch kommen werden, was wir da alles hören werden, also ich kann es mir kaum vorstellen, zu hören, wie die Leute Jesus erlebt haben, zu sehen, wie die Leute das Heil in Jesus gefunden haben, durch die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende. Alle sind dort bei Jesus. wenn sie von hier abberufen sind, dann sind sie zu ihm gegangen. Und wir werden dort, ja, den Mose, den Elia, mit dem man Jesus damals verglichen hatte, wir werden den Schächer am Kreuz dort treffen. Wir wissen nicht, wie er heißt, uns ist kein Name gegeben, aber wir werden ihn treffen. Und wir werden es erfahren. Wir werden ihn von Angesicht sehen und sagen, hey, du, wir haben von dir gelesen. Wie war es denn wirklich? Es wird uns einfach interessieren, weil Jesus sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er konnte es sagen, weil er das Paradies und den Himmel erschaffen hat. Und er wusste, dass er dort sein würde, weil er der Schöpfer ist. Er hat das für sich so wunderbar erschaffen. Und wenn Apostel Paulus hier das beschreibt, dann geht er auch in diese unsichtbare Sphäre hinein. Es ist vielleicht auch ganz gut so, dass wir nicht in diese Unsichtbarkeit hineinschauen können. Wir sind ja hier nicht nur wir und das wäre es. Wir sind umgeben von Mächten. Und öfter in der Bibel lesen wir über diese Mächte, die in der Luft herrschen, die da sind. Wir sehen sie nicht, aber die sind da. Die sind ganz real da. Um uns sind Mächte herum, die wir nicht sehen können. Und hier sagt Paulus, ja, Jesus hat sie geschaffen. Er hat diese Mächte und er sagt das, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentum oder Gewalten. All diese Sachen, die sind im Verborgenen da. Ganz große Sachen. Und das Problem war bei den Kolossern, dass sie ähnliche Engel haben angefangen anzubeten, weil sie von denen so groß dachten. Und Apostel Paulus bringt sie hier auf den Teppich und sagt, Leute, diese ganz, ganz großen Sachen, die ihr meint anzubeten, weil ihr so meint, so weise zu sein, das sind alles erschaffene Wesen. Jesus hat sie alle gemacht. Er hat sie erschaffen für sich. Und die sind da, aber die sind viel kleiner als Jesus. Er hat sie durch sein Wort ins Leben gerufen. Die sind alle zwar da und die sehen für euch gewaltig aus und ihr könnt sie auch gar nicht sehen. Ihr merkt nur im Unterbewusstsein diese großen Kräfte da sind. Aber Jesus hat sie erschaffen. Er hat die Engel gemacht. Er hat sie für sich erschaffen letztendlich. Er hat sie gemacht, damit sie ihn anbeten. Er hat sie gemacht, damit sie sich freuen, wenn sie sich Sünder bekehren. Er hat die Engel erschaffen, damit sie seine Kinder bewahren. Und wenn es dann auf den Tod drauf zugeht, dass sie zu ihm bringen. Er hat sie erschaffen, damit sie seine Gerichte ausführen. Und da denken wir an die Offenbarung, diese großen Gerichte, die einmal stattfinden werden. Die werden die Engel einmal mit ausführen. Und sie sind auch dafür da, um zum Beispiel Petrus da aus dem Gefängnis zu befreien. Das sind alles große Wesen, aber die sind erschaffen worden, damit sie letztendlich Gott Ehre geben. Die sind für Jesus erschaffen worden. Und was für Jesus erschaffen worden ist, das bringt ihm Ehre. Das will oder soll ihm Ehre bringen. Deswegen gab es da eigentlich keinen Raum für Anbetung der Engel. Das waren alles nur kleine Wesen. Jesus ist derjenige, der anzubeten ist. Und darauf kommt es drauf an. Und das wollte Apostel Paulus den Leuten Kolosser in Kolossea so deutlich sagen. Betet Jesus an. Er ist der Schöpfer von allem. Betet ihn an. Er ist der Rechtmäßige, der der Anbetung würdig ist. Den sollt ihr anbeten. Weil alles, was da ist, ist geschaffen worden. Im Himmel und auf Erden. Da haben wir auch von Peter gehört. Die Tierwelt, die Menschen. Es wurde alles von ihm geschaffen. Und letztendlich dafür geschaffen, damit auch wir Jesus Ehre bringen. Das war der Sinn, warum der Mensch damals im Garten Eden geschaffen worden ist. Er sollte einfach Ehre Gott bringen. Er sollte sich dort freuen, aber er sollte den Herrn verherrlichen. Er sollte die Krönung der Schöpfung sein. Und er sollte praktisch darstellen, wie wunderbar das Wesen der Schöpfung ist. Und wir Menschen, wir sind ja eigentlich nichts anderes als geistliche Wesen in materieller Form. Wir sind Hauch Gottes verbunden mit Asche. So sind wir mit Staub, ja. So sind wir erschaffen worden. Aber wir sind erschaffen worden, damit wir ihn anbeten und unter seiner Herrschaft leben. Aber wir sind auch erschaffen worden, damit Jesus einmal Mensch werden kann, so wie wir. Damit er unsere Natur einmal annehmen kann. Und wir sind erschaffen worden, damit er für uns sterben kann. Das hört sich jetzt so, so komisch an, aber so ist es. Er hat den Menschen geschaffen und er wusste, als er den Menschen geschaffen hat, dass er einmal selber Mensch werden würde. Er ist das Lamm gekreuzigt bevor der Grundlegung der Welt. Es war schon ganz klar, dass das, was am Kreuz geschehen wird, dass es genauso geschehen muss. Und er hat den Menschen geschaffen, um selber einmal Mensch zu werden und für die Menschen zu sterben. Und er hat den Menschen geschaffen, damit er einmal das Haupt für die Erretteten sein kann. Und die Erretteten, das heißt wir uns ihm unterordnen. Ich habe auch heute Morgen gesagt, dass er nicht nur diese Welt geschaffen hat, im Vers 17, Jesus Christus, der ewige Erhalter. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Er ist zeitlich gesehen der Erste. Er ist Größe, von der Größe aus gesehen der Größte. Aber alles hat auch seinen Bestand in ihm. Er erhält alles. Das Wort erhalten hier, das heißt zusammenhalten eigentlich. Diese Welt wird durch Jesus zusammengehalten. Und ich freue mich darüber, dass es da Jesus ist, der diese Welt zusammenhält und nicht irgendwelche Menschen, die versuchen, diese Welt zusammenzuhalten. Und diese Friedenskonferenzen, die da abgehalten werden, die würden wahrscheinlich nur vor kurzer Dauer sein, wenn es nicht der Herr Jesus wäre, der diese Welt zusammenhält. Wie oft werden Konferenzen abgehalten und Beschlüsse gefasst in der UNO, die dann wieder gebrochen werden, selbst von der großen Macht Amerika und was weiß ich. Und ich habe auch heute Morgen schon gesagt, es gibt so viele atomare Waffen auf dieser Erde, dass diese Erde ein paar Mal aus dem Weltall geschossen oder ich weiß es nicht, was diese Bomben, wenn sie alle losgehen würden, was dann passieren würde. Es gibt ja diese diese Filme, die da gemacht werden, diese Horrorszenarien. Ich weiß es nicht. Keiner weiß es letztendlich, was passieren würde. Aber ich bin froh, dass ich da nicht Angst haben zu brauchen, weil Jesus der Erhalter ist. Und ich weiß ganz genau, diese Welt wird nur dann vergehen, wenn der Zeitpunkt von Jesus aus gekommen ist. Wenn er sagt, so, diese Welt hat es ausgedient, die kann jetzt vergehen mit großen Krachen und eine neue Welt besteht. Er ist derjenige, der diese Welt erschaffen hat. Und er ist derjenige, der diese Welt ja, zusammenhält, dass sie den Bestand hat. Das ist so wunderbar zu wissen. Er ist das, der ja, diese Welt zusammenhält, die ganzen Geschicke auf der Erde zusammenhält und der auch irgendwann die Zeitpläne setzen wird, was weiter geschehen wird. Aber gut, das haben wir heute Morgen soweit betrachtet und jetzt hoffe ich nochmal weitergehen zu können. Vers 18, ja, Jesus ist so groß, da kann man nicht genug drüber sagen. Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Vorher wurde über Jesu Größe so gesprochen, wie er als ewiger Gott ist, wie er geschaffen hat, wie er diese Welt erhält. Und dann geschieht so eine Wende von dieser großen Welt, von dieser großen Macht, dann auf einmal zu einer anderen Gruppe hin, die hier als Gemeinde beschrieben wird. Dieser große Gott wendet sich zur Gemeinde hin und spricht über die Gemeinde auf einmal. Die Gemeinde damals, ich weiß nicht, wie viele Gemeinden es damals gegeben hat. Paulus war aktiv, er hat gut missioniert, es sind viele Gemeinden entstanden. Andere waren aktiv, es sind Gemeinden entstanden. Aber es war wahrscheinlich nur so um Rom herum, vielleicht sogar bis Spanien. Paulus wollte nach Spanien, Wir wissen nicht, ob er letztendlich dahin gekommen ist oder nicht. Einige behaupten, er wäre auch dahin gekommen. Aber dann Kleinasien, Israel, seine Jünger, die gingen bis hin nach Indien. Aber wir hier oben, wir waren noch sicherlich nicht erreicht. Also Hannover gab es damals noch nicht. Und es gab auch keine Gemeinden wahrscheinlich hier in Hannover. Die Gemeinde war nicht so riesig groß. Aber diese große Macht Gottes, die wendet sich dieser kleinen Gruppe letztendlich hin. Oder Nachmittag hat Markus von der kleinen Schar gesagt, wie die kleine Schar. Die Aufmerksamkeit des großen Schöpfer Gottes und Erhalter Gottes, der alle Macht hat, die geht dann auf diese kleine Gruppe über, die sich Gemeinde nennt. Er spricht über die Gemeinde dann in einer ganz besonderen Art und Weise. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Die Gemeinde war für Jesus sehr wichtig. Er ist nicht gekommen, um hier selber eine Gemeinde zu gründen. Aber Gemeinden haben sich gegründet, nachdem er zum Himmel gefahren ist. Nachdem er das Erlösungswerk vollbracht hatte. Dann sind Gemeinden entstanden. Und er ist das Haupt des Leibes. Und hier werden Sachen aus vom menschlichen Körper benutzt, um uns das Bild über die Gemeinde zu geben. Und hier wird so ein Leib dargestellt, ein Leib, und damit gesagt, aber der Kopf ist der Herr Jesus. Er ist derjenige, der über den Leib bestimmt. Die Gemeinde ist der Leib, der Kopf ist Jesus. Er ist derjenige, der den Leib steuert. Er ist derjenige, der bis ins tiefste Detail alle Funktionen des Leibes steuert. Ihm ist die Gemeinde wichtig. Und er steuert diese Gemeinde. Er hat keinem anderen die Steuerung der Gemeinde überlassen. Er selber ist das Haupt des Leibes. Er selber ist das Haupt der Gemeinde. Er selber ist derjenige, der den Leib, die Gemeinde dirigiert. Er hat die Fäden in seiner Hand über die Gemeinde. Ganz besonders über die Gemeinde. Die Gemeinde ist für ihn etwas ganz Besonderes. Wir können da aus Epheser 1,22 lesen, und da heißt es, und wobei er alles unter seine Füße tat und ihn zum Haupt über alles der Gemeinde gab. Oder Epheser 4,15, gerade Epheser, der spricht sehr viel über die Gemeinde, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken in ihm, der das Haupt ist, Christus. Oder Epheser 5,23. Denn der Mann ist des Weibes Haupt, also jetzt Familie dargestellt, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Retter. Jesus stellt sich immer wieder in der Bibel als das Haupt der Gemeinde dar. In einer ganz besonderen Art und Weise. Er ist nicht nur das Haupt der Gemeinde, er ist aber auch der Retter des Leibes. Das lesen wir hier. Jesus ist gekommen und er hat sein Leben gegeben für Sünder. Aber er hat sein Leben gegeben, damit die Gemeinde entsteht. Und er ist selber derjenige, der für die Rettung zuständig ist. Und er ist nicht nur das Haupt über die Gemeinde, indem er steuert, sondern er ist auch das Haupt über die Gemeinde, indem er die Gaben verteilt. Die Gaben in der Gemeinde, die so wichtig sind, die werden durch ihn verteilt. Das hat er so vorgesehen. Er ist das Haupt des Leibes. Er ist der Anfang. Wir lesen hier Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der Anfang ist. Und das heißt, er ist der Ursprung oder auch das Oberhaupt. Die Gemeinde hat in dem Herrn Jesus ihren Ursprung. Und durch seinen Opfertod und durch seine Auferstehung hat er die Gemeinde ins Leben gerufen und er herrscht über diese Gemeinde. Er möchte zumindest über diese Gemeinde herrschen und er tut das auch. Und in Epheser 1,4 lesen wir, und wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos wären vor ihm. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Er ist der Anfang und er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Und dann lesen wir weiter, er ist das Haupt der Gemeinde, der alles steuert. Er ist der Anfang, der ist der Ursprung und das Oberhaupt der Gemeinde. Und er ist der Erstgeborene aus den Toten. Wir haben schon über den Erstgeborenen gesprochen, den Titel, den man dem Messias so zugedacht hatte. Aber jetzt wird gesagt, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Er war der Erste, der auferstand und nie mehr sterben musste oder wird. Er ist auferstanden. Es sind auch andere, die auferstanden. Lazarus wurde auferweckt und andere wurden aus den Toten auferweckt. Aber die meisten sind dann wieder gestorben. Über Elia ist natürlich die Frage, er ist zum Himmel genommen, wie man das erklären soll. Aber er ist der Erstling. Und wenn wir da gerade in Korinther lesen, dann merken wir es noch viel deutlicher. 1. Korinther 15, Vers 19 und weiter. Da wird davon sehr viel gesagt, weil bei den Korinthern war es auch so ein Problem, dass sie an die Auferstehung nicht so richtig glauben wollten. Und da geht Apostel Paulus darauf ein und spricht zu ihnen, um es ihnen zu erklären. Und hier heißt es, wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Also es geht darum, um Auferstehung. Und wenn es keine Auferstehung gibt und wir nur hier auf Jesus hoffen, dann sagt Paulus, dann sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Dann haben wir wirklich uns nur bemüht, aber es bringt einfach nichts. Aber jetzt Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch den Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Und auch nochmal Vers 25, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Paulus hat den Korinthern versucht, auch dieses Problem Erstling darzustellen. Er ist der Erste aus den Toten Auferstandene. Und er ist derjenige, der in allem der Erste sein sollte. Der Erste, er ist der Größte. Soweit zu dem Vers 18, Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde. Und ich gehe jetzt weiter zum Vers 19. Und hier habe ich es überschrieben, Jesus Christus, die Fülle. Und hier heißt es, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Ich möchte da Kolosser 2, 9 dazu noch lesen. Und da heißt es, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die ganze Fülle der Gottheit ist in ihm leibhaftig. Er repräsentiert die ganze Fülle Gottes. Es ist etwas ganz Großes, was hier uns beschrieben wird. Wir singen das Lied, alle Fülle ist in dir. Und in ihm ist wirklich alle Fülle. Wir wissen nicht, wie viel wir da jetzt reinstecken können in alle Fülle. Aber alle Fülle ist schon ziemlich viel. Und die ist bei ihm. Und es gefiel Gott. dass diese Fülle in ihm wohnen sollte. Und ich gehe jetzt weiter zum Vers 20, dem letzten Vers von dieser Betrachtung. Das heißt, ja, 20. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch den sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Jesus Christus, der Versöhner. Er ist der große Gott, der alles geschaffen hat, das haben wir gesehen. Er ist der große Gott, der alles erhält. Er ist der große Gott, der das Haupt über die Gemeinde ist. Er ist derjenige, in dem alle Fülle ist. Aber er ist auch die Versöhnung für uns geworden. Dieser große Gott, der große Schöpfer, wird zum Versöhner. Und das bedeutet zunächst einmal, dass es eine Feindschaft zwischen den Menschen und Gott gegeben hat. Versöhnt muss nur der werden, wo Feindschaft ist. Man muss nicht so versöhnen, wo alles klar ist. Eine Versöhnung geschieht nur da, wo zwei Parteien aufeinander stoßen. Und das ist so gewesen. Wir wurden erschaffen nach Gottes Bild. Aber wir sind dann eigene Wege gegangen. Dann der Sündenfall, über den wir jetzt auch erst neulich gehört haben. Diese Katastrophe in der Weltgeschichte. Der Mensch geht seinen eigenen Weg. Er wählt sich seinen Weg und geht von Gott weg. Und seitdem ist er der Feind Gottes. Er will eigene Wege gehen und will Gott sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und jetzt bedarf es eines Versöhners, der herunterkommt, um diese Parteien, die einen falschen Weg gehen, gegen Gott gehen, die wieder zurückzubringen. Und Jesus, der Schöpfer der Menschen, er ist bereit, das zu machen. Er ist bereit, derjenige zu sein, der in den Riss tritt, um die Leute, die einen falschen Weg zurückgehen. Römer 5,10. Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes. Wir waren Feinde. Und wer das nicht glauben will, der muss sich nur mal anschauen. Und der kann auch mal zum Kaffeepott kommen und der wird das auch merken, wie Menschen doch wirklich in ihren eigenen Gedanken Feinde Christi sein können. Die letztendlich sagen, was die Bibel sagt, ist Spinnerei. Die Hälfte von dem, was in der Bibel geschrieben steht, das stimmt nicht. Das sind die größten Mythen, die jemals publiziert worden sind. Und diese Liste, die kann man lang machen lassen, weil die Leute sowas glauben und das so vertreten. Die sind ganz bewusst Feinde Gottes, auch wenn sie sagen, ich glaube an Gott, aber mit Jesus nichts zu tun haben. Dann sagen sie damit, dass sie eigentlich gegen Gott sind. Dass sie eigentlich gegen Christus sind. Dass sie Feinde sind. Und wir waren das alle. Wir waren alle einmal Feinde Christi. Das lesen wir hier. Wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes. Und dann merken wir, dass Versöhnung, wie sie hier auch beschrieben steht, nicht ohne Tod sein kann. Und jetzt kommen wir zu den wunderbaren Ereignissen in der Weltgeschichte. Jesus kommt auf diese Erde. Er kommt auf diese Erde, um hier für Sünder zu sterben. Um sie, die Sünder, mit sich selbst zu versöhnen, mit Gott zu versöhnen. Er ist Mensch geworden, damit er uns zu sich führt. Er ist Mensch geworden, damit wir, die wir Feinde waren, mit Gott versöhnt werden. Letztendlich, der Sündensold ist der Tod, das lesen wir in Römer. Und es gab keinen Weg, keinen anderen Weg, den der Mensch haben konnte, um sich mit Gott zu versöhnen. Der Mensch ist Feind geworden. Er hat eine Feindschaft gegen Gott aufgebaut. Und der Mensch konnte sich nicht selbst mit Gott versöhnen. Es musste jemand kommen, der diese Versöhnung herbeibringt. Und ich finde, es ist so schön, wie in Kolosser Kapitel 2, wie es dort beschrieben ist. Vers 13. Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen ihn gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Was für wunderbare Worte. Wir hatten alle einen Schuldschein. Mit unserer Geburt bekamen wir alle einen Schuldschein mit, letztendlich. Und wir haben diesen Schuldschein immer größer gemacht. Und dann kommt Jesus und er nimmt diesen Schuldschein, den jeder von uns hatte, den jeder Feind Christi hat, nimmt diesen Schuldschein und er macht ihn weg. Er löscht aus die ganzen Schulden. Er durchstreicht diesen Schuldschein. Ich glaube, Sieg hat das mal erzählt, wie es früher so gehandhabt wurde. Da wurde einfach so ein Schein an die Tür gehauen und dann wurde gesagt, also das ist die Schuld hier bei diesem Haus. Und diese Schuld bestand dann und musste irgendwie getilgt werden. Wir hatten diese Schuld und da kommt Jesus zu uns und nimmt diesen Schuldschein, der groß war. Er nimmt diesen Schuldschein und zerreißt ihn, macht ihn ungültig und sagt, diese Schuld ist getilgt. Und diese Schuld, die kann nur Gott tilgen. Wir haben uns gegen Gott versündigt. Wir sind gegen Gott gegangen. Dieser Schuldschein, der bedeutet uns den Tod eigentlich. Und Jesus nimmt diesen Schuldschein und er durchschneidet ihn oder macht ihn einfach kaputt, damit er keine Gültigkeit hat. Und das hat er gemacht durch das Blut seines Kreuzes, indem er für unsere Schulden gestorben ist. Er, der große Gott, der Schöpfer, der alles in der Hand hat, der alles für sich geschaffen hat, der uns für sich geschaffen hat, in der Schöpfung schon selbst. Er kommt auf diese Erde, um für uns zu sterben, um sein Blut für uns zu vergießen. Dieser große Gott hätte es niemals nötig gehabt, das zu machen. Aber er tut es. Er tut es, um uns mit Gott zu versöhnen, um uns zum Frieden zu bringen. Und ich denke, diese Wahrheit hier über die Größe Jesu, aber dann auch über seinen Weg der Versöhnung für uns, das ist so etwas Wunderbares. Das können wir gar nicht tief genug betonen und begreifen. Und das Interessante ist, dass jetzt, da wir als Kinder Gottes leben können, weil dieser Schuldschein gegen uns zerrissen ist, weil wir seine Kinder geworden sind, weil wir zu seiner Gemeinde gehören, jetzt dürfen wir einen ganz besonderen Dienst übernehmen. Wir dürfen nämlich auch das weitergeben an die anderen Menschen. In 2. Korinther 5, 18 lesen wir, dass alles aber von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Er hat uns mit sich selbst versöhnt, mit Gott versöhnt. Und er hat uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Schuld, ihre Sünde nicht zurechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Wir haben heute über Mission gesprochen. Und hier ist das Thema der Mission ganz deutlich erwähnt. Der größte Missionar, der je auf dieser Erde lebte, das war auch unser Herr Jesus Christus. Das war Mission pur, was er gemacht hat. Er brauchte nicht auf diese Erde zu kommen. Wir sind von ihm geschaffen worden. Er hätte einen anderen Weg der Erlösung sich vielleicht ausdenken können. Aber er hat diesen Weg ausgedacht, den gerechten Weg der Erlösung. Und er ist gekommen auf diese Erde, Und wir lesen in Philipper 2, dass er sich erniedrigt hat und dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Das ist die Mission. Er hat sich hingegeben für uns, um uns zu versöhnen. Und der Zuruf, der hier ausgeht aus dem 2. Korintherbrief, ist, dass auch wir jetzt, wir, die wir erlöst worden sind, dass wir auch jetzt Botschafter an Christi Stadt sind. Dass wir diejenigen sind, die diese Welt auffordern können, sich mit Gott zu versöhnen. Er hat den Dienst der Versöhnung uns aufgetragen, damit wir den Leuten zurufen können, dass es Versöhnung gibt durch Jesus Christus. Eine wunderbare Sache, die wir hier anvertraut bekommen haben. Es ist jetzt auch Zeit, aufzuhören mit dieser Predigt. Und ich hoffe, dass wir verstanden haben, wer Jesus Christus ist. Es sind nur Extrakte hier. Als ich in der Bibelschule war, da haben wir, ich glaube, ein ganzes Semester oder noch mehr über Christus gelernt. Ich habe jetzt in aller Kürze versucht, etwas weiterzugeben. Es ist nicht vollständig, bei weitem nicht vollständig. Was man alles über Jesus sagen könnte, da hätte man sicherlich noch mehr Stunden füllen können. Aber aus Kolosser ist uns deutlich geworden, er ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist der Erhalter dieser Welt. Er ist das Haupt der Gemeinde. In ihm wohnt alle Fülle. Und er ist der Versöhner. Das sind die Sachen, die Apostel Paulus an die Kolosser geschrieben hat. Es war ihm sehr wichtig, dass sie das erfahren. Und ich denke, es ist ihm sehr wichtig, dass wir es erfahren und wirklich das begreifen. Es ist sehr schwer, wie ich schon sagte, einem Blinden die Farben zu erklären. Es ist sehr schwer für uns zu begreifen, wer Jesus ist. Aber teilweise können wir ihn sehen und wir sehen ihn in seiner Herrlichkeit. Und wir können ihn anbeten. Aber auch als Dank können wir das tun, was er uns aufgetragen hat zu tun, nämlich das Wort der Versöhnung weiterzugeben. Das ist Mission. Das ist das, was Jesus als Dienst für uns hingelegt hat, dass wir auch als Botschafter Christi seine Tugenden verkündigen können. Amen.